den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Ganz herzlich sei Andreas für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt.
Man kennt ihn als den Namenspatron der nach ihm benannten Kunsthochschule in Kiel, als Architekt zahlreicher Bauprojekte in Berlin sowie als wichtigen Theoretiker der modernen Architektur. Hermann Muthesius war überdies auch noch Mitbegründer des Deutschen Werkbundes, ein Pionier des modernen Produktdesigns, preußischer Geheimrat und einer der prononciertesten Kritiker des Jugendstils. Seine ausgeprägte Abneigung gegenüber Ornament und Zierrat und überhaupt gegenüber jedweder auf Repräsentation schielenden Baukunst klingt auch im nachfolgenden Text aus dem Berliner Tageblatt vom 10. Mai 1923 an, der »Vom Bauen nach dem Kriege« handelt und den für uns Paula Rosa Loy liest.
»Vom Bauen nach dem Kriege« von Geheimrat Hermann Muthesius, vortragender Rat im Handelsministerium. Es gehört zu den Überraschungen der verwirrten europäischen Wirtschaft, dass in Deutschland nach dem Kriege eine Bautätigkeit einsetzte, die an Regsamkeit die aller anderen europäischen Länder übersteigt. Dies fällt besonders auf gegenüber den valutastarken Nachbarländern, deren Wirtschaft durch den Krieg, verglichen mit Deutschland, nur wenig berührt worden ist. Fragt man, weshalb dort nicht gebaut wird, so ist die Antwort, es sei zu teuer. In der Tat sind die Baupreise in der Schweiz, in der Tschechoslowakei, in Holland, in England und auch in den skandinavischen Ländern nicht nur im Vergleich zu den Deutschen sehr hoch, sondern sie sind auch ein Vielfaches der Preise von 1914. Überdies stehen sie meistens zu der Preissteigerung der übrigen Lebensbedürfnisse im Missverhältnis. In Deutschland dagegen war es gerade die fortschreitende Geldentwertung, die dem Bauen zu Hilfe kam, und zwar insofern, als bekanntlich die Inlandpreise dem Auslandskurs immer bedeutend nachhinken und besonders die deutschen Löhne auffallend hinter der Geldentwertung zurückblieben. Auf diese Weise war bis in den Herbst vorigen Jahres das Bauen in Deutschland auf Goldbasis gerechnet nur etwa halb so teuer als im Jahre 1914. Hierin mussten alle jene Kreise einen mächtigen Antrieb zum Bauen erblicken, die reichlich verdienten und die sich bei den fantastischen Zahlen, die unsere Währung allmählich einführte, des wirklichen Wertes der Papiermark stets bewusst blieben. Eine umfangreiche Bautätigkeit entfalten vor allem die Banken, die Industrie, die Landwirtschaft und die Handelswelt, also jene Kreise, denen der wirtschaftliche Wirrwarr keine Verluste einbrachte. Die Scheinkonjunktur, in der sich Deutschland seit Jahren befand, ist also auch der Grund für die hier herrschende regere Tätigkeit. Grundsätzlich haben sich diese Verhältnisse mit Beginn des Jahres 1923 geändert. Trotz des langen Verweilens des Dollars auf gleicher Höhe gingen die Baupreise, wie alle übrigen Preise, dauernd in die Höhe. So ist jetzt der Unterschied zwischen der Kostspieligkeit des Bauens der Vor- und der Nachkriegszeit beinahe ausgeglichen. Aber immerhin steht auch heute noch fest, dass in allen unseren Nachbarländern teurer gebaut wird als in Deutschland. Nicht das Mindeste zu tun hat die letztjährige Bautätigkeit mit dem Gebiet, auf dem sie am dringendsten erwünscht wäre, nämlich mit dem Wohnungsbau. Die Hausbauten für die Reichgewordenen, die in allen Vorstädten hervorschießen, können auf die Wohnungsnot kaum einen Einfluss ausüben. Denn es handelt sich bei der bisher rein theoretisch geführten Bekämpfung der Wohnungsnot um Millionen von fehlenden Wohnungen und vor allem um den bekannten Typ von kleinen Wohnungen, bestehend aus zwei Stuben und Küche, der von 75% der Bevölkerung beansprucht wird. Die Wohnungsherstellung ist noch nicht in Angriff genommen worden. Im Wege steht ihr die Wohnungszwangsverwaltung, die jedes Beginn durch Privatunternehmen der Wohnungsnot abzuhelfen zum Irrsinn stempeln würde. Denn solange der Staat dafür sorgt, dass die Miete trotz aller Verteuerung unserer sonstigen Lebensbedürfnisse auf einer so geringen Höhe verharrt, dass der Arbeiter in einem Monat mehr für Zigaretten ausgibt, als er das ganze Jahr Miete zahlt, kann keine Bauunternehmung einsetzen, um neue Wohnungen zu schaffen. Die Miete dieser neuen Wohnungen würde ein Vielfaches der zwangsweise niedrig gehaltenen heutigen Mieten betragen, sodass jeder Wettbewerb ausgeschlossen wäre. Waren also die bisherigen Nachkriegsbauten das Ergebnis der wirtschaftlichen Verwirrung und der mit ihr zusammenhängenden Scheinkonjunktur, so folgt von selbst, dass der eigentliche Einfluss, den die Volksverarmung unbedingt auf das Bauen ausüben muss, noch kaum erkennbar ist. Im Gegenteil, es sind vielleicht zu keiner Zeit ausschreitendere Bauten entstanden und verrücktere Pläne aufgestellt worden als in den letzten Jahren. Die Zeit ist aus den Fugen. Die vor dem Krieg eben begonnene gute Bautradition ist wieder über den Haufen geworfen. Nur an einzelnen Stellen deutet sich an, dass das Bauen der Zukunft unter der Macht der wirtschaftlichen Beschränkung andere Formen annehmen wird, dass es sich unterscheiden wird vom Bauen der Vorkriegszeit, in welcher das wilhelminische Großsprechertum sich auch in der Baukunst, und zwar nicht nur in der als schlecht anerkannten, äußerte. Dass, wenn unsere Wirtschaft erst wieder in Ordnung ist, ganz bedeutendere Einschränkungen eintreten werden, ist selbstverständlich. Sie werden sich vor allem beim wiederbeginnenden Wohnungsbau zu erkennen geben und werden bald das Bild unserer Bautätigkeit beherrschen. Weder werden jene prunkvollen Etagenwohnungen vom Kurfürstendamm-Typ in Zukunft, wenn erst die Mieten volkswirtschaftlich eingefügt sind, weiter geschaffen werden, noch wird es überhaupt möglich sein, jenen repräsentativen Aufwand weiter zu betätigen, der gerade die großstädtische Architektur der letzten 50 Jahre beherrschte. Wir werden uns vor allem in unserer Wohnung bescheiden müssen, denn alle sonst empfohlenen äußerlichen Sparmaßnahmen im Bauen, unter denen das Publikum namentlich auf die sogenannten sparsamen Bauweisen seine Hoffnung setzte, haben sich als trügerisch erwiesen. Es bleibt nur die räumliche Einschränkung und die einfachere Ausstattung als wirkliches Mittel des Sparens übrig. Wir werden im Hausbau und im Möbel wieder auf jene zurückhaltende Einfachheit zurückkommen müssen, wie sie nach den Befreiungskriegen herrschte. Und das Biedermeier-Ideal, das als letzte Mode von den Stilfexen aufgenommen worden war, wird jetzt seine innere Berechtigung erlangen. In der Wohnung wird das Ziel der Großartigkeit nicht mehr aufrechterhalten werden können. Dafür wird es nötig werden, die kleineren Räume so zu planen und durchzubilden, dass sie ihren Zweck in einem höheren Maße erfüllen. Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass die Zeit des berühmten und berüchtigten Berliner Miethausgrundrisses mit den fürstlichen Vorderzimmern, dem Tanzsaal als Berliner Zimmer und mit den Seitenflügeln und Quergebäuden vorüber ist. Seine Existenzmöglichkeit ist mit dem Kriege abgebrochen. Die letzten derartigen Mietskasernen werden die steinerne Grenze eines Wirtschafts- und Kulturabschnitts Deutschland im Großstadtbild bezeichnen. Die neue Bautätigkeit im Wohnungsbau, wann sie kommen wird, ist noch nicht abzusehen, wird von völlig anderen Voraussetzungen ausgehen und zu einem völlig anderen Ergebnis gelangen. Vorgearbeitet hat die weitreichende Siedlungsbewegung der letzten Jahre insofern, als hier der rationelle Grundriss bis in die Einzelheiten, wenn auch nur für das kleinste ein Familienhaus, untersucht worden ist. Unter dem Druck äußerster wirtschaftlicher Not wird auch der übrige Wohnungsbau zu neuen Formen gelangen. Mit diesen wird sich aber vor allem eine neue künstlerische Ausdrucksweise von selbst erfinden müssen, die gänzlich absehen wird von der bombastischen Entfaltungslust der letzten Jahrzehnte. Es ist ja für die deutsche Baukunst des 19. Jahrhunderts eigentümlich, dass die alten, in der Zeit des politischen Absolutismus erfundenen Repräsentationsformen nicht aus den Köpfen der Menschen herauszubekommen waren, dass sich immer wieder falsche Formen über die bürgerlichen Bedürfnisse wälzten, diese verfälschten und so zu einer Pseudokultur führten, wie sie vielleicht schlimmer niemals vorhanden gewesen ist. So wurde auch die schon erwähnte Einfachheit der Zeit nach dem Befreiungskriege bald wieder überrannt von dem lächerlichen Prunkbedürfnis reich gewordener Bürger, die sich in den dahingegangenen Formen der französischen Königshöfe wiegen wollten. Die kommende Zeit wird, wenn erst die Scheinkonjunktur, die ähnliche und schlimmere Blüten noch heute hervortreibt, ihr Ende gefunden haben wird, zunächst einmal wirtschaftlich nicht mehr in der Lage sein, auf diesem Wege weiterzugehen. Vielleicht wird es dann gelingen, an die Stelle der pseudo-aristokratischen diejenige bürgerliche Baukunst zu sehen, um die unsere Zeit ringt.
Die Schönheit muss zu den nützlichen Künsten zurückkehren. Und der Unterschied zwischen der hohen und der nützlichen Kunst muss verschwinden. Wer uns schön und nützlich findet, kann gerne was spenden über www.aufdentaggenau.de. Dann werden wir vielleicht noch schöner und noch nützlicher. Bis morgen!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.